Da muss ich Ihnen sagen, wenn man nicht glauben kann, kann man mit dem Leben überhaupt nicht fertig werden. Wenn man nicht mehr glauben kann, dann kann man mit dem Leben nicht fertig werden. Da weiß ich auch keinen Rat. Dem ungläubigen Menschen ist nicht zu helfen. Ich möchte das deutlich machen, warum das so ist. Das ist erstens so, weil der lebendige Gott eine Wirklichkeit ist. Wir bilden uns ein, Gott, das wäre ein theologischer Satz, ein Gedanke oder Naturkraft oder irgendwas. Meine Freunde, Gott ist Person und lebt wirklich. Und erfüllt alles in allem. Und wenn ich jetzt keinen Frieden mit Gott habe, mit Gott in Ordnung bin, ja, wenn ich nicht ein Kind Gottes bin, dann lebe ich ja an der Wirklichkeit vorbei. Und das ist eine gefährliche Sache. Lassen Sie mich mal ein Beispiel brauchen. Wenn ein Mensch quer über die Autobahn läuft, da bei Mannheim, nicht, wo so Mordsverkehr ist, dann wird er bestimmt totgefahren. Wenn man ihm sagt, da darfst du nicht drüber laufen, sagt er, ich glaube nicht an der Autobahn, ich gehe jetzt hier. Wird er totgefahren. Ob er daran glaubt oder nicht, er wird totgefahren, weil man nämlich mit der Wirklichkeit rechnen muss. Und verstehen Sie, Gott ist eine Wirklichkeit. Und der Mensch wird totgefahren und er prallt gegen Gott. Das war die große Stunde meines Lebens, wie ich als junger Offizier im Ersten Weltkrieg auf einmal begriff, Gott ist ja da. Ich kam mir vor wie einer, der mit dem Auto gegen eine Mauer gefahren ist. Ich hatte vorher auch gesagt, ich glaube an Herrgott und all so dummes Zeug, nicht? Aber ich hatte nicht begriffen, dass er Wirklichkeit ist. Und man kann nicht ungestraft an der Wirklichkeit vorbeileben. Und sehen Sie, wenn ich lebe, als wenn Gott nicht da wäre, seine Gebote verachte, Sonntag nicht heilig und die Ehe breche und lüge und die Eltern nicht ehre, Gott nicht ehre, also dann lebe ich an der Wirklichkeit vorbei. Und da kann ich mit dem Leben ja nicht zurechtkommen. Das kann ja nicht klappen. Und gucken Sie sich bitte in der Welt um. Die Menschen werden ja einfach nicht fertig, auch die viel Geld verdienen, werden nicht fertig im Grunde. Klappt es in der Familie, nicht in ihrem persönlichen Leben. Innen ist alles Friedelosigkeit. Nein, nein, also, wie soll ich im Leben fertig werden, wenn ich nicht im Frieden mit Gott bin? Da kann ich nicht fertig werden mit dem Leben. Und erst recht nicht im Sterben. In 100 Jahren ist ja keiner von uns mehr da, da haben wir es alle durchgemacht. Ich habe mal im Krankenhaus einen Besuch gemacht, da sagt der Mann, ich glaube gar nichts. Da sage ich, warten wir ab, bis Sie sterben. Sie sind ja auf dem besten Wege dazu, er war schwer krank. Da sagte er, ich glaube nicht, dass nach dem Tod noch was kommt. Da habe ich zu ihm gesagt, darüber streite ich nicht mit Ihnen, das warten wir ab. Wir beide, sagte ihm, werden es in spätestens 50 Jahren wissen, ob Sie recht haben oder Gottes Wort. Und Gottes Wort sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, einmal. Wir haben nur ein einziges Leben. Wenn wir das versiebt haben, dann haben wir kein zweites Leben. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht Gottes. Wenn einer sagt, nach dem Tod kommt nichts mehr, da sind wir tot, dann überlegen Sie sich, ob Sie wohl Ihrem eigenen Herzen lieber trauen, oder dem Wort Gottes. Wie will man im Sterben zurechtkommen, wenn er einmal aufgeht? Jetzt kann ich von allem, was ich zusammengerafft habe, nichts mitnehmen. Da hat man ein Häuschen gebaut, ja? Ich nicht, aber Sie, ne? Ein Häuschen gebaut. Oder bei mir sind es die Bücher, eine schöne Bücherei.
Und von all dem, was mir lieb war, auch von Menschen, die mir lieb waren, kann keins mitnehmen. Nur eins nimmt man mit. Nur eins nimmt man mit in die Ewigkeit. Seine Schuld vor Gott, die Übertretung der Gebote Gottes. Unsere Schuld, die nehmen wir mit, sonst gar nicht. Stellen Sie sich vor, Sie liegen im Sterben, auf einmal geht Ihnen auf, ich muss alles lassen. Und nur von meiner Jugend angefangen, alle Übertretungen und Sünden, gehen jetzt mit mir vors Angesicht des heiligen und mächtigen Gottes. Wie wollen Sie zurechtkommen ohne Glauben? Und wie will man im Gericht Gottes zurechtkommen? Ich erinnere mich, da war mal in Essen-Berger bei der Streik. Und da kam ich in so eine Ecke vorbei, da stand einer und hielt eine gewaltige Rede und auf so einer Seifenkiste, wissen Sie, und wie er mich von Ferne sah, sagte, da kommt der Pfaffe, komm mal her, komm mal her. Und wenn ich freundlich eingeladen werde, das sehen Sie an Mannheim nicht, dann komme ich. Und dann ging ich hin, da standen vielleicht so 100 Männer drumherum. Und dann machten wir Platz, dann stand ich vor dem Redner, der auf seiner Seifenkiste stand. Und da donnerte auf mich oben runter. Wissen Sie, wenn ich mal vor Gott komme, wenn es einen gibt, was ich ja nicht glaube, aber wenn es einen gibt, dann will ich ihn fragen, wie konntest du das alles zulassen, was in der Welt geschehen ist? Wie konntest du zulassen, dass Kinder verhungern, dass Menschen durch Bomben erschlagen werden, dass Menschen ungerecht eingekerkert werden, dass die einen reich sind, die anderen nichts haben. Wie konntest du das zulassen? Und dann werde ich sagen, hinweg mit diesem Gott. Wie er so weit gekommen war, habe ich gesagt, jawohl, hinweg mit diesem Gott. Und er sagt dann, nanu, so dürfen Sie als Pfarrer doch nicht sagen. Und da habe ich gesagt, passen Sie mal auf, ein Gott, vor dem Sie den Mund so weit aufreißen können, der sich auf die Anklagebank setzt und Sie klagen ihn an. So einen Gott gibt es nicht. Das ist bloß in Ihrem Kopf, da sah ich hinweg mit diesem Gott. Aber es gibt einen heiligen Gott, vor dem werden Sie stehen, da werden Sie den Mund gar nicht aufmachen. Und der wird Sie fragen, wie konntest du mich verachten? Wie konntest du meine Gebote übertreten? Wie bist du auf dem Herz deiner Mutter rumgetrampelt? Dein Leben ist voll Unkeuschheit. Gelogen hast du gestohlen. Wie kommst du dazu? Und da wird all deine Sünde vor dir stehen wie ein Berg und du wirst auf tausend nicht eins antworten können. Den Gott gibt's. Wie wollen wir im Gericht Gottes zurechtkommen? Wir werden vor ihm stehen. Ich persönlich kam aus dem Leben der völligen Verlorenheit als junger Mann zum Glauben, dass mir aufging, dass man in die Hölle kommen kann. Dass man verloren gehen kann. Da fiel ein unendlicher Schrecken auf mich. Und ich würde als alter Mann jetzt nicht mehr hier rumreisen und solche Evangelisationsversammlungen halten, wenn ich nicht wüsste, dass Menschen in die Hölle laufen können. Und dass ich warnen muss. Und ich sage nochmal, wenn Sie es nicht glauben, dann warten wir es ab. Ob Sie recht haben oder Gottes Wort. Ich traue dem Worte Gottes mehr zu als dem klügsten Professor. Und wenn der Herr Jesus, der doch so barmherzig ist, gesagt hat, stellen Sie mal vor, so ein Wort, fürchtet euch nicht vor denen, die euch totschlagen können. Vor den solchen Leuten hätte ich doch Angst. Sagt er, das sind kleine Fische. Vor denen fürchtet euch nicht, aber fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle, vor Gott. Und als wenn sie ihm kalt über den Rücken läuft, sagt Jesus nochmal, ja, vor dem fürchtet euch. Hatte mal einer gesagt, soll das ein barmherziger Gott sein, der tausend in die Hölle wirft? Und da kann man nur antworten, nein, er wirft sie nicht in die Hölle. Den Weg wählen wir uns selber. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum reden wir vom Glauben, weil Gott einen Weg gezeigt hat, wie man selig werden kann. Nein, sehen Sie, wie soll ich zurechtkommen, wenn ich mir glauben kann? Da kommen wir mit dem Leben nicht zurecht. Da kommen wir mit dem Leben nicht zurecht. Lassen Sie mich nochmal auf eine andere Weise zeigen. Sehen Sie, stellen Sie sich vor, Sie haben einen netten kleinen Goldfisch. Haben ja manche Leute, so ein Aquarium. Nicht? Sehen Sie, kaufen Sie einen Goldfisch und sagen, den möchte ich jetzt mal schön machen. Und setzen ihn in einen goldenen Käfig. Und geben ihm das beste Futter. Ich weiß nicht, was Goldfische fressen, Ameiseneier oder irgend sowas. Geben mir die schönsten, fettesten Ameiseneier und sagen, mein lieber Goldfischchen, so ein schöner goldener Käfig und die schönen Ameiseneier. Was wird der Goldfisch tun? Wird er mit dem dankbar mit den Flossen wackeln? Das wird er nicht tun, sondern er wird nach Luft schnappen und um sich schlagen. Und wenn er reden könnte, wird er sagen, ich will deinen goldenen Käfig nicht und deine Ameiseneier nicht. Ich will in mein Element das Wasser. Und sehen Sie, unser Element ist der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und uns auch. Alles Leben strömt aus dir, so fängt die Schweizer Nationalhymne an. Alles Leben strömt aus dir. Gott ist unser Element und solange ich keinen Frieden mit Gott habe, ja, da kann ich meiner Seele goldenen Käfig geben. Verstehen Sie? Der Mensch von heute gibt seiner Seele alles. Vergnügen, Reisen, gutes Essen, guten Wein, alles. Und ihre Seele zappelt und sagt, das will ich auch alles gar nicht. Ich will ihm mein Element, ich will Frieden mit Gott. Seien Sie auch mit sich selber nicht so grausam. Unser Herz schreit in uns, bis es Ruhe findet im lebendigen Gott. Und darum kommen wir nicht zurecht, wenn wir nicht Glauben haben. Wie soll ich mit dem Leben fertig werden, wenn ich nicht mehr glauben kann? Kann ich nur sagen, da werden sie nicht fertig. Im Leben und Sterben und Ewigkeit nicht. Und wenn sie mir sagen, die Menschen kommen da alle ganz gut zurecht, dann sage ich, das ist aber auch danach, ja? Ein Mann wie Goethe, der alles hatte, der schön war, der reich war, der Minister war, der klug war, was auch ein großer Vorteil ist, nicht? Er tut ja nicht weh, aber immerhin, nicht? Und also ein Mann wie Goethe, der alles hat, der hat am Ende seines Lebens zu Eckermann gesagt, wenn er alle Stunden addiere, die er inniges Behagen empfunden habe, da kämen keine 3 Tage raus. So friedelos. Er dichtet, süßer Friede, komm, ach, komm in meine Brust, nicht? Nein, man kommt nicht zurecht mit dem Leben, wenn man keinen Glauben hat. Das war das Erste, was ich ihm sagen musste. Und nun kommt mein zweiter Punkt. Es kommt allerdings alles darauf an, dass sie den richtigen, rettenden Glauben haben. Jeder Mensch hat einen Glauben. Jeder. Ich erinnere mich, wie ich junger Student war, und mal bei meiner Mutter zu Hause, da kommt eine Dame und will meine Mutter besuchen. Da sage ich, ne, die Frau, sie ist nicht da, sie müssen mit mir verliebt nehmen. Und dann ist sie ja nett, sagt sie, und nehmen sie Platz. Und was machen Sie denn? Ich sage, ich studiere Theologie. Was sagt sie? Theologie? Wer wird denn heute noch glauben? Das ist ja unmöglich. Und da hat die alte Dame von 70 Jahren, also dann in Ulm, Frankfurt war das, wo Goethe gelebt hat, nicht den Ollen Goethe da aufmarschieren lassen. Wir haben den Glauben Goethes und so, nicht? Und Christentum ist passé und ist vorbei. Und weil mir das Gespräch nun peinlich war, ich wollte mit der Alten keinen Krach anfangen, brachte ich es auf ein anderes Gebiet und sagte, gnädige Frau, darf ich mal fragen, wie es Ihnen geht? Sagte, toi, sowas fragt man doch nicht. Ich sage, verzeihen, was heißt toi? Das bedeutet sonst Unglück. Ach, sage ich so, Sie haben Glauben an lebendigen Gott weggeworfen, aber Glauben an Holz, das ist eine feine Sache. Da haben Sie einen glänzenden Tausch gemacht. Verstehen Sie, da ging mir auf, jeder Mensch hat einen Glauben. Die Frage ist nur, ob ich den richtigen, rettenden Glauben habe. Und davon muss ich nun mal reden. Ich war mal auf dem Tempelhofer Feld am Flugplatz und da kam so ein Reisender im letzten Moment angesaust, hält er seinen Pass hin Da sagt der Beamte, Moment mal, Ihr Pass ist abgelaufen.
Ach, sagt der Herr, Hauptsache, Sie haben einen Pass.
Nee, sagt der Beamte, Hauptsache, Sie haben einen richtigen Pass. Wissen Sie, so geht's mit dem Glauben auch. Unsere Zeit sagt, Hauptsache, ich habe Ihren Glauben, ich glaube an Herrgott, ich glaube an Natur, an das Schicksal, an die Vorsehung, höre ich, glaube ich, noch nicht, Vorsehung, Straßenbahn, alles mögliche glaubt man. Nein, meine Freunde, Hauptsache, ich habe einen richtigen Glauben. Ein Glauben, der Frieden gibt, Frieden mit Gott, Frieden im Herzen und der selig machen und retten kann. Ich muss einen Glauben haben, der für die Hölle errettet, den ich hier spüren kann, dass er mir ein neues Leben schenkt. Sonst pfeife ich auf den Glauben. Also sitzen ja eine Menge hier, die haben mal geglaubt an Deutschland, an Enzig, an Führer. Ja, sitzen ja hier. Was ist daraus geworden? Geht es ihnen auf, dass es falschen Glauben gibt? Ich muss einen rettenden Glauben haben. Und das ist der Glaube, mit einem Wort gesagt, an Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. An Jesus Christus, nicht ein Religionsstifter, die gibt es haufenweise, sondern Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt muss ich Ihnen kurz davon sprechen, was es mit Jesus auf sich hat. Ich war in meinem Leben öfters mal im Gefängnis um meines Glaubens willen. Und da erinnere ich mich an eine Szene, die mir unvergesslich ist. Da saß ich in einem Gefängnis, das hatte so kalte Betonwände, sehr dünne, aber sehr feste. Wenn im dritten Stock einer hustete, das hörte man unten. Und der Zelle neben mir war ein Mann, der schrecklich unglücklich war. Ich habe nachts gehört, wie er geweint hat, ihn geschüttelt hat vor Weinen. Ich hörte, wie er tags ruhelos auf und ab lief, 2,5 Schritte hin, 2,5 Schritte zurück. Es waren so Zellen, die waren so schmal. Wir waren wie die Tiere eingesperrt. Als ich einmal ihn so schrecklich weinen hörte, so verzweifelt, wenn ein Mann weint, das geht einem durch und durch. Ich habe den Mann nie gesehen. Ich weiß nicht, wie er aussah. Ich weiß, warum er saß. Aber ich hörte sein Elend. Da habe ich schließlich geschellt und da kam der Wärter. Da habe ich gesagt, hören Sie mal, ich bin Pfarrer, ich bin Seelsorger. Daneben an verzweifelt einer. Lassen Sie mich mal zu dem. Ich möchte mal mit ihm sprechen. Ja, da muss ich erst fragen. Dann kam er wieder und sagte, ist abgelehnt. Und konnte ich nur hören, wie der Mann da drüben auf und ab lief. Und wenn ich seine Friedelosigkeit so hörte, 2,5 Schritte hin, 2,5 Schritte her, dann habe ich gedacht, wenn ich doch die Mauer einschlagen könnte und zu ihm gehen. Ich konnte es nicht. Und sehen Sie, so ist es mit Gott. Gott ist ganz nah bei uns. Aber in einer anderen Dimension. Wir sind in der dreidimensionalen Welt. Gott ist in einer anderen Dimension, aber ganz nah. Wir können nicht zu ihm. Da ist die Mauer. Und nun hört Gott das Weinen in dieser Welt. Ich habe heute Nacht ein paar Betrunkene singen und schreien gehört. Und ich dachte, heimlich ist ein Weinen der friedelosen Seelen. Zu Gott steigt es auf durch die Wand, wie es zu mir kam. Aller Jammer und Schmutz und Dreck der Welt. Und Gott konnte die Mauer kaputt hauen. Gott konnte die Mauer zerschlagen. Er zerschlug sie und kam in unser Gefängnis hier. In Jesus. Als Engel auf Bethlehems Feld verkündigten, euch ist heute Heiland geboren. Da war Gott in seinem Sohne Jesus aus der anderen Welt zu uns gekommen. So sehr hat Gott diese elende Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. auf das alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Sehen Sie, das ist der rettende Glaube an den Sohn Gottes, den Herrn Jesus. Es wird uns in der Bibel eine wundervolle Geschichte erzählt, wo dieser rettende Glaube geradezu vordemonstriert wird. Gehen Sie mit mir im Geist und 2000 Jahre zurück vor die Tore Jerusalems nach dem Hügel Golgatha, nach der Schädelstätte. Sehen wir, achten wir nicht auf die Menschen, die da brüllen und schreien und erschrocken sind. Achten wir nicht auf die römischen Kriegsknechte, die da Wache halten und würfeln um die Kleider der Gerichteten. Sondern sehen wir da hinauf, da in der Mitte am Kreuz hängt der Sohn Gottes. O Haut voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, angenagelt. Das Gesicht blutig von der Dornenkrone, die sie ihm ins Gesicht gedrückt haben. Da hängt Gott. Und da hängt rechts von ihm ein Mörder. Den hat man auch hingerichtet. Und links auch. Und nun wird's dunkel, der Tod kommt heran. Und da fängt der eine dieser Mörder, man kann's verstehen, an zu schreien. Hör mal, du hast gesagt, du wärst Gottes Sohn, du deiner Mitte. Wenn du es bist und kein Lügner bist, dann komm runter und hilf mir auch. Oh, man kann verstehen, in der Todesnot, da sagt der Mensch Dinge, die er vielleicht sonst nicht gesagt hätte. Und da meldet sich der andere. Er redet an Jesus vorbei. Wissen Sie, gehängt, in grauenvollen Qualen, redet er an Jesus vorbei zu seinem Genossen und sagt, und du fürchtest dich immer noch nicht vor Gott? Damit fing es an, dass man begreift, dass Gott heilig und schrecklich ist. Als die Bomben über unsere Städte gingen, standen die Menschen fassungslos. Vielleicht eine Schuld der Kirche, dass man nicht gesagt hat, Gott kann schrecklich sein. Gott kann die Hand abziehen. Du fürchtest dich auch nicht vor Gott. Man sollte es über unsere Großstädte schreien. Ihr fürchtet euch nicht vor Gott. Man möchte in die Kontoren, Büros brüllen, wo Menschen über Leichen gehen, um Geld zu machen. Und ihr fürchtet euch nicht vor Gott. Man möchte den jungen Leuten sagen, die in Hurerei leben, fürchtet ihr euch nicht vor Gott? Wie denkt ihr es euch? Seid ihr blind? Damit fängt es an, dass sich die Heiligkeit und Schrecklichkeit Gottes erkenne. Und dann redet aber dieser Schächer weiter, dieser Verbrecher. Du fürchtest dich nicht vor Gott? Wir sind mit Recht in dieser Verdammnis. Wir haben es ja verdient. Das ist das Zweite. Er bekennt seine eigene Schuld. Ich habe viele Menschen getroffen, die sagen, ich kann nicht glauben. Die haben es immer begriffen, dass sie vor Gott schuldig sind. Nein, ich tue Recht und scheue niemand. Sage ich, solange sie sich so belügen, kommen Sie nie zum Licht. Neulich treffe ich ein, sagte auch, ich tue Recht und scheue niemand. Sag ich, Glückwunsch, mir könnte ich nicht sagen. In meinem Leben stimmt vieles nicht. Und dann sagt er, ja, natürlich, wenn man so genau nimmt, da ist, ah, sag ich, allerhand da, ja. Dann lügen Sie doch nicht sich selber an. Sehen Sie, Sie kommen zum richtigen rettenden Glauben, erst wenn Sie Ihre Sünde Sünde nennen. Wenn Sie Ihre schmutzigen sexuellen Verhältnisse Hurerei nennen, wenn Sie Ihren Ehebruch Ehebruch nennen, wenn Sie Ihre Lüge nicht mehr Schlauheit nennen, sondern Lüge. Ihre Selbstsucht nicht mehr berechtigt, sondern sagen, ich bin mein eigener Gott und das ist Abgötterei. Das ist das Zweite, das mir zum rettenden Glauben kommt, dass ich meine Sünde endlich mal Sünde nenne und vor Gott gehe und sage, ich habe dein Gericht verdient. Es ist entsetzlich, wie unsere Zeit sich selber einredet, in meinem Leben ist alles gut. Gott wird uns die Maske vom Gesicht reißen. Da hat dieser Schächer weitergeredet. Du fürchtest nicht vor Gott? Wir haben es verdient. Und jetzt redet er nicht mehr an Jesus vorbei, jetzt redet er zu Jesus. Du hast doch nichts Unrechtes getan. Warum hängst du hier? Und dann geht ihm auf, der hängt hier für mich. Der trägt meine Schuld weg. Herr, gedenk an mich, du König, wenn du in dein Reich kommst. Das ist Dritte. Er glaubt, dass Jesus ewig retten kann, weil er an unserer Stadt stirbt. Und da sagt Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Sehen Sie, das rettende Glaube ist die Heiligkeit Gottes kenne, meine Verlorenheit und Jesus als einzige Chance, den Jesus, der am Kreuz für mich starb, an meiner Stelle. Die Strafe liegt auf ihm, sagt die Bibel, auf dass wir Frieden hätten. Ohne diesen Glauben kommen sie im Leben nicht zurecht. Aber mit diesem Glauben kommen sie zurecht. Ich kann Ihnen nichts anderes sagen. Mir haben Leute schon gesagt, sie sind ja völlig einseitig. Sag ich, Verzeihung, es gibt nur diesen einen Weg im Leben und Sterben und Gericht zurechtzukommen, dass ich Sünder zu Jesus komme, in Buße meine Sünde bekenne und glaube daran, es quillt für mich sein teures Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Ich möchte Sie nachher nach Hause gehen lassen, dass durch Ihre Gehirn geht bloß der eine Satz, denn Jesus starb für mich, denn Jesus starb für mich. Wenn Sie morgen früh aufstehen, soll es in Ihrem Gehirn klingeln, denn Jesus starb für mich. Wenn Sie morgen in der Arbeit sind, im Trubel, plötzlich, denn Jesus starb für mich. Und dann wird es geschehen, dass Sie auf Ihre Knie fallen und anbeten und sagen, für mich, dann darf ich ja glauben. In dem Augenblick, wo Sie es fassen, sind Sie ein Kind Gottes. Jesus sagt, wie die Tür, wer durch mich eingeht, wird selig werden, wird errettet werden. So, jetzt muss ich aber noch ein Drittes sagen. Ich muss noch mal drauf kommen, dass mir so viele Leute sagen, ja, aber eben, Pastor Busch, das kann ich eben nicht glauben, was Sie da gesagt haben. Wenn ich Sie so höre, sage ich, das ist ja viel schön, aber das eben kann ich nicht glauben. Und darauf muss ich jetzt antworten. Es gibt, ich bin nun alter Großstadtpfarrer und habe das so oft gehört, ich kann das eben nicht glauben und da möchte ich die das sagen, in vier Gruppen einteilen. In vier Gruppen einteilen. Die erste Gruppe, das sind die, die mir sagen, ich kann es nicht glauben, ich bin eben nicht religiös. Herr Pfarrer Busch, Sie sind eben religiös, ich bin nicht religiös. Und vielleicht sind Leute hier, die sitzen jetzt da und sagen, das ist ja ganz schön und gut, aber ich bin nicht religiös. Religiös schreibt man es, aber man spricht es religiös. Darauf kann ich immer nur antworten, ich bin auch nicht religiös. Also, ich habe für Glockenläuten und Weihrauch und all so Sachen furchtbar wenig Sensorium nicht. Ich bin froh, dass ich die letzten Jahre in Essen immer in einem Saal gepredigt habe, wo nun anständige Posaunenchor war. Keine Orgel, keine Glocken und nichts und das hat mir nichts gefehlt. So wenig religiös bin ich. Ich habe nichts dagegen, es ist viel schön alles, aber ich will Ihnen mal erzählen, als Jesus, der Sohn Gottes, auf der Erde war, gab es religiöse Leute, sehr religiöse Leute. Es waren Schriftgelehrte, Priester, Pharisäer, sehr religiöse Leute, mehr liberal religiös, die Sadduzäer, Das sind die, die heute sagen würden, ich suche Gott in der Natur, wissen Sie, so religiös. Oder in meinem eigenen Innern. Während der Nazizeit sagten sie, in unseren Fahnen lodert Gott. Immer religiös. Ne? Und diese religiösen Leute haben den Sohn Gottes gekreuzigt. Er passte nicht in den Kram. Und dann gab es total unreligiöse Leute. Prostituierte, Dirnen, Schwarzhändler, Zöllner, sagt die Bibel. Handwerker, die ihr vom ihrem Ruf aufgingen, weil sie ums tägliche Brot ringen mussten. Vornehmer Mann, der Zachäus. Mensch, hat Geld gemacht, noch und noch. Das waren total areligiöse Typen. Und die fanden zu Jesus. Wie kommt denn das? Weil die wussten, wir sind vor Gott schuldig. Es stimmt alles nicht in unserem Leben. Und da kommt ein Heiland, der uns zu Kindern Gottes macht. Da glaubten sie an ihn. Der Herr Jesus ist nicht gekommen, um religiöse Leute noch religiöser zu machen, sondern der Herr Jesus ist gekommen, um Sünder aus dem Tode von der Hölle zu erretten und zu Kindern Gottes zu machen. Und wenn hier Leute sind, die sagen, ich kann nicht glauben, weil ich religiös bin, sage ich, Mensch, du hast die größten Chancen, ein Kind Gottes zu werden. Sünder bist du, weißt du ganz genau nicht. Sieh, Jesus starb für mich. Ich möchte immer wieder sagen, Jesus starb für mich. Jesus ist nicht gekommen, um religiöse Leute noch religiöser zu machen, sondern um verlorene Sünder zu Kindern des lebendigen Gottes zu machen. Die zweite Gruppe, von der ich reden muss, das sind die, die sagen, ich kann nicht glauben, aber in Wirklichkeit, wenn sie ganz ehrlich wären, müssten sie sagen, ich will gar nicht glauben. Denn wenn ich zum Glauben käme, müsste mein ganzes Leben geändert werden. Und das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich weiß, dass alles nicht stimmt und wenn ich ein Kind Gottes würde, müsste ich ja ins Licht kommen. Und nein, das möchte ich nicht. Vielleicht sind solche hier, die sagen, ich kann nicht glauben. Und wenn sie ganz ehrlich sind, dann müssen sie sagen, ich will gar nicht. Dann würde ich nämlich unter meinen Kollegen vielleicht dumm angesehen. Was würden meine Kinder sagen, wenn ich plötzlich christlich würde? Nein, ich will lieber nicht. Überlegen Sie gut, und wenn Sie Leute treffen, die sagen, ich kann nicht glauben, gucken Sie genau an, ob Sie nicht heimlich sagen müssen, ich will gar nicht. Es gibt eine erschütternde Geschichte. Da sitzt der Sohn Gottes, der Herr Jesus, auf dem Ölberg. Und vor ihm im Grunde liegt im Sonnenglanz die herrliche Stadt Jerusalem. Und da drüben erhebt sich der Tempelberg, wo der herrliche Tempel war, von dem sogar die Heiden sagten, es wäre eigentlich ein Bau, der unter die Weltwunder gerechnet werden müsste. Und das liegt vor ihm. Und auf einmal sehen seine Jünger mit Schrecken, wie über das Gesicht Jesu die Tränen laufen. Sie sehen ihn erschrocken an. Und dann bricht Jesus in die Worte aus. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre kleinen Küchlein versammelt und ihre Flügel, wenn es blitzt und donnert. Und ihr habt nicht gewollt. Jetzt steht ihr unter Gottes Gericht, eure Stadt wird euch Wüste gelassen werden. Sagt von den erschütternden Worten, und ihr habt nicht gewollt. Sagt noch, wir können das nicht glauben. Und ihr wolltet nicht. Sehen Sie, wer nicht will, der braucht auch nicht. Darf ich Ihnen das mal sagen? In der Kirche gibt es immer noch allerlei Zwang und Ordnung. Im Reich Gottes gibt es nur völlige Freiwilligkeit. Wer ohne Gott leben will, darf es. Wer diesen Heiland, den Gott geschickt hat, um Sünder zu versöhnen, nicht will, der darf ihn ablehnen. Wer in die Hölle laufen will, der darf es. Wer die Gebote Gottes nicht halten will, der darf sie mit Füßen treten. Es gibt keinen Zwang. Nur machen Sie sich bitte klar, und dazu stehe ich hier, dass Sie dann die Folgen auf sich nehmen. Gott bietet Ihnen durch Jesus Vergebung der Sünden und Frieden an. Sie können sagen, ich brauche es nicht, ich will es nicht. Dann dürfen Sie so leben. Dann glauben Sie nicht, dass Sie in den letzten 5 Minuten im Sterben es noch fassen könnten. Das geht nicht. Dann müssen Sie sich nur entscheiden, dass Sie in alle Ewigkeit ohne Frieden mit Gott leben. Und das ist die Hölle. Die Hölle sind nicht Bratspieße mit Teufelchen. Die Hölle ist der Ort, wo man Gott endgültig los ist. Da werden sie nicht mehr eingeladen zu einer Evangelisation. Da läuten keine Glocken mehr. Da bläst kein Posaunenchor. Da ruft sie nichts mehr. Da wollen sie vielleicht beten, aber dann können sie nicht mehr. Sie wollen den Namen Jesu anrufen, der fällt ihnen nicht mehr ein. Die Hölle ist der Ort, sagt der russische Dichter Dostojewski, wo Gott nicht mehr hinsieht. Sie brauchen die Botschaft, die ich Ihnen sage, nicht anzunehmen. Sie können es lassen, sich zu Jesus zu bekehren. Aber machen Sie klar, dass Sie damit die Hölle wählen. Sie haben die völlige Freiheit. Ihr habt nicht gewollt, sagt Jesus zu Jerusalem, er zwingt sie nicht. Aber was sie wählten, das war schauerlich. Die dritte Sorte von denen, die sagen, ich kann nicht glauben, die haben immer so einen merkwürdigen Satz davor. Das sind Männer, das habe ich nie von Frauen gehört. Der Satz heißt so, Herr Pastor, ich habe zu viel erlebt, ich kann nicht mehr glauben. Da sage ich, was haben Sie denn erlebt? Ich habe auch kein langweiliges Leben gehabt, Mensch, nicht? Was haben Sie denn erlebt? Ja, nee, ich habe zu viel erlebt, ich kann nichts mehr glauben. Das ist ein Satz, der in der Männerwelt umgeht wie ein Gespenst. Sitzen vielleicht so Männer hier oder Frauen, deren Männer das zu Hause erzählen. Ne? Ich habe zu viel erlebt, ich kann nichts mehr glauben. Wenn mir, das kriege ich ja oft gesagt, ne? Ich habe zu viel erlebt, ich kann nichts mehr glauben. In diesem Fall pflege ich.